Lesung von RBB Kultur.
Papa sagt, dass wir auf Streife gehen, sobald der Smog ein bisschen Tageslicht ins Bastille lässt. Wir hätten deinen Shatani Ada im Auge behalten müssen, als die ersten Kinder verschwanden, sagt er. Es war fahrlässig, nicht mal das zu tun. Ich halte den Mund. Seit der picklige junge Runudidi gesehen hat, sind keine 48 Stunden vergangen. Erst heute Abend ist es soweit. Wir haben einen ganzen Tag, um Runudidi zu finden. Als wir zu unserem Streifengang aufbrechen, besteht unsere Gruppe nur aus Papa, Ma, dem Abu von Kabir und Kadifa, Shanti Chachi und mir. Doch bald schließen sich uns auch andere an. Männer, die tagsüber nicht arbeiten müssen. Großväter, Großmütter und ein paar Frauen, die ihre kleinen Kinder schön warm in Schals und Dupattas eingepackt haben. Niemand bezeichnet den Abu von Kabir und Kadifa als Terroristen. Vielleicht haben wir Hindus aufgehört, Muslime zu hassen. Papa klopft an jede Tür, schiebt jeden Vorhang beiseite, fragt: Wo ist meine Tochter? Habt ihr sie gesehen? Seht euch das Foto an, schaut genau hin, nehmt euch Zeit. Wenn Ma die Frau des Hauses kennt, sagt sie: Du kennst Runu vom Wasserhahn, erinnerst du dich? Die Eltern der anderen verschwundenen Kinder schließen sich uns an. Bis auf Omvirs Ma, die Ami von Kabir und Kadifa und Chandnis Eltern. Sogar Darulalu ist gekommen. Inzwischen sind wir um die 50 Leute, die Streife gehen, vielleicht auch 70. Wir klopfen an weitere Türen. Eine Frau, die Ma vom Wasserholen kennt, sagt zu ihr: Was hast du für ein Pech? Wie entsetzlich! Dankbar betrachtet sie ihr Baby, das sicher in ihren Armen liegt. Eine andere Frau meint, Ma hätte strenger mit Runudidi sein sollen. Diese Rennerei. Ich habe dir von Anfang an gesagt, das wird nicht gut ausgehen. Man darf seinen Töchtern nicht erlauben, allein auf die Straße zu gehen. Mas Gesicht verzerrt sich vor Schmerz, als hätte ihr jemand ein Messer in die Brust gestoßen. Die Nachricht von unserem Streifengang verbreitet sich rasend schnell im Bastille und im Boot-Bazar. Auch Quater taucht mit seiner Gang auf. Seine Blicke schießen wild hin und her und seine Arme und Beine zittern, als wäre er nervös. Vielleicht macht er sich Sorgen um Runudidi oder er weiß was, das er uns nicht sagen kann. Wenn Quater der Kindesentführer ist, wäre er vermutlich nicht hier. Oder er ist gekommen, damit wir ihn nicht verdächtigen. Was trifft zu? Paris würde es wissen. Aber Paris schreibt gerade ihre Prüfung in Umweltstudien. Mein Vater wird mit einem Minister in der Stadt sprechen, erklärt Quater Papa. Er wird darauf bestehen, dass man die Kripo hierher schickt. Denkst du, wir sind so blöd, das zu glauben? Ruft jemand in der Menge. Wer war das? Fragt Quater. Doch niemand meldet sich. Wohnt denn dein Vater überhaupt noch hier? Fragt Papa ihn. Konzentrieren wir uns erstmal darauf, deine Tochter zu finden, antwortet Quater. Er verschafft sich Zugang zu den Häusern der Leute, als könnte er Runudidi dort gefesselt vorfinden. Niemand protestiert, nicht mal eine alte Frau, die sich gerade auszieht, als Quater mit einem Tritt die Tür aufstößt. Hastig hüllt sie sich in ein Laken. Ich sehe, wie sich ältere Schwestern um ihre kleinen Geschwister kümmern. Familien, die noch heil sind und niemanden vermissen. Nicht mal eine Hausziege oder eine Katze. Wir wandern durch den Boot-Bazar. Unsere Kehlen trocknen aus. Jemand bietet uns Wasser an, jemand anders Tee. Bahadurs Ma weicht nicht von Mas Seite. Aber sie geht auf Zehenspitzen, als hätte sie Angst, auf ihren Schmerz zu treten, der genauso stark und groß wie ihre eigene Trauer sein muss, nur viel frischer. »Die Müllkippe!« ruft jemand. Ich laufe los, so wie Ma und Papa und alle anderen. Ich stolpere und falle hin. Mas Hände helfen mir auf. »Vielleicht haben sie Runu gefunden«, sagt sie. »Vielleicht hatte sie sich versteckt, als wir gestern dort waren.« Ihre Augen leuchten wie die einer Irren. Ihr Haar hat sich gelöst und in den Mundwinkeln sind weiße Spuckereste. Ich will ihr glauben, aber ich kann es nicht. Auf der Müllkippe findet man nie was Gutes.
Schickt Frauen und Kinder nach Hause!«
brüllt ein Mann uns entgegen. »Ich kann ihn nicht sehen, weil ich zu klein bin.«
»Was bildest du dir ein, uns zu sagen, was wir tun sollen?«
schreit eine Frau zurück. Ich habe eine Schürfwunde an der Hand von dem Sturz. Sie brennt und pocht. Kleider, die zum Trocknen auf Wäscheleinen hängen, schlagen den Erwachsenen ins Gesicht. Alle drängeln, schubsen und fluchen. Ellbogen knallen mir gegen den Kopf. Ich schreie auf, aber keiner hört mich. Der Schrei ist leise.
»Wir haben ein Anrecht darauf zu erfahren, was mit unseren Kindern passiert ist«,
ruft eine Frau.
»Schließlich haben wir sie auf die Welt gebracht, nicht du.«
Die Menge stürmt durch die Straße, reißt uns mit. Sie ist wie der Wind. Und Ma und Papa und ich sind Milane mit gebrochenen Flügeln, die sich von ihm tragen lassen. Um mich rum haben sich mindestens 100 Menschen versammelt, vielleicht auch 200. Die Luft stinkt nach Fäulnis, Scheiße, verbranntem Gummi und Batterien. Und sie bebt vor unserer Angst und Wut. Wir biegen in die Straße ein, die zur Müllkippe führt. Hier ist mehr Platz. Die Menge breitet sich aus und ich kann endlich sehen, was vor sich geht. Quarter, Anschas Papa, der Bügelwalla und der Kabir Khadifa Papa stehen beim Flaschenbadja und den Müllkindern. Ich greife nach Papas Hand und wir gehen zu ihnen.
»Na los, sag es ihnen. Hab keine Angst«, sagt der Flaschenbadja zu einer Rotznase in meinem Alter,
mit einer gelben Glasperlenkette um den Hals und einem schmutzig-braunen Sack in der Hand. Ich glaube nicht, dass Ma und ich gestern mit ihm gesprochen haben.
»Meine Kinder sind ständig auf der Jagd«, erklärt der Flaschenbadja
und sieht Quarter an, als wüsste er, dass er der wichtigste Mensch hier ist.
»Wer das beste Zeug findet, kriegt auch das meiste Geld.«
Ich frage mich, was die Kinder gefunden haben. Ich will es wissen. Oder lieber doch nicht. Ein Mädchen mit einem roten Stirnband, das ihr das Haar aus dem Gesicht hält, schubst den Jungen mit der Kette an. »Sag schon«, fordert sie ihn auf. Er sagt nichts. Ich erkenne das Mädchen wieder. Es ist die Kleine, die den kaputten Spielzeughubschrauber gefunden hatte, als ich mit Fahis hier war. Anscheinend erinnert sie sich nicht an mich.
»Arey«, sagt das Hubschraubermädchen, »wir haben vorhin einen Mann gesehen. Er hatte was unter einer Decke versteckt und ist tief in die Müllkippe reingegangen. Niemand geht so weit, bloß um Nummer zwei zu machen.«
Ich gucke mich um. Überall kleine Feuer, Rauch, Schweine und Hunde.
»Als er wieder weg war, sind wir gucken gegangen. Zuerst haben wir uns nicht zu nah rangetraut, falls er doch Nummer zwei gemacht hat. Dann haben wir eine Pflanze gesehen, ungefähr so hoch«,
sie senkt die Hand bis auf Hüfthöhe,
»an der ein weißes Tuch hing. Das Tuch war nicht schmutzig. Hier ist alles schmutzig, sogar wir, seht uns an.«
Sie zeigt uns ihre schwarzen Hände.
»Ich habe es gefunden«, sagt schließlich der Junge mit der gelben Perlenkette. »Ich habe die Pflanze aus der Erde gezogen und drunter nachgesehen. Ich dachte, der Mann hätte vielleicht dort was versteckt, das viel Geld gekostet hat. Irgendwas Geklautes, was er vor seiner Frau oder Mutter verstecken will. Es war das hier.«
Er guckt auf den Sack, den er in der Hand hält. Der Flaschenbadja nimmt ihm den Sack ab und zieht eine blaue Plastikdose raus, die mit Schlamm und Dreck beschmiert ist. Sie ist so lang wie sein Unterarm, vielleicht 30 Zentimeter breit. Er öffnet den Deckel, aber ich kann nichts sehen. Sie ist über meinem Kopf. Anschas Papa hält die Luft an. Omwirs Papa schreit auf. Der Abu von Kabir und Khadifa schluchzt.
»Ist das?«
fragt Papa. Der Flaschenbadja sieht mich an und senkt die Dose, damit ich reingucken kann.
»Ist dieses Haarband? Gehört das deiner Didi?«
fragt er mich. Jede Menge Zeugs liegt da drin. Ein Plastikring, der weiß schimmert, Perlenketten, eine zusammengeklappte, schwarz-gelbe Sonnenbrille, rote Armreifen, Fußkettchen aus silbernem, stellenweise angeschwärztem Material, ein Stirnband mit einer roten Papierrose auf der Seite, ein Handy Marke HTC
und ganz unten ein weißes Haarband. Es könnte das von Runo Didi sein, aber es könnte auch jemand anders gehören.
Jay, sagt Papa, und seine Stimme ist dünn, fast flehentlich.
Das Handy ist von Anschal, antworte ich. Der schimmernde Ring gehört Omvir.
Anschals Papa nimmt das Handy und dreht es um.
Ja, das ist Anschals Handy.
Die Sonnenbrille gehört meinem Sohn, sagt Kabirs und Kadifas Abu. Und die roten Armreifen könnten Kadifa gehören, aber sicher bin ich nicht.
Ihr alle seid hergekommen, um eure Kinder zu suchen, sagte Flaschenbadja und macht eine Pause, als wollte er eine Rede halten. Ich wünschte, er würde sich beeilen.
Ihr habt mir erzählt, was sie anhatten.
Er schaut Anschals Papa an.
Ich erinnere mich, wie du mir von dem HTC-Handy deiner Tochter erzählt hast. Du hast mich gebeten, dass ich dir Bescheid sage, falls so ein Handy im Bazar angeboten wird. Und du, mein Kleiner, er schaut mich an, warst gestern mit deiner Mutter hier und sie erzählte von dem Haarband deiner Schwester. Als die Kinder mit dieser Dose kamen und ich sah, was drin war, wusste ich, dass was nicht stimmt.
Wo ist der Mann, der die Dose vergraben hat?
Will Papa wissen.
Leider konnten die Kinder dem Mann nicht folgen. Sie haben eine Weile gebraucht, um die Dose zu finden. Und als sie zu mir brachten, war er schon weg.
Groß war er, ruft der Junge mit der Perlenkette. Wie ein Baum.
Sehr groß,
nickt das Hubschraubermädchen. Er sah aus wie ein Boxer.
Mir bleibt das Herz stehen. Hatte er eine goldene Uhr? Stammle ich.
Keine Ahnung, sagt einer der Jungs, der aus einer zusammengepressten Packung Mangosaft trinkt. Am liebsten würde ich sie ihm aus der Hand treten.
Hatakata war er, sagt jemand anders. Ein Muskelprotz.
Da bin ich mir plötzlich ganz sicher. Ich drehe mich um und suche nach Quarter. Er kennt den Ringer, aber ich kann ihn nicht fragen, denn er ist ein Stück weggegangen und spricht mit der Hand vor dem Mund in sein Handy. Wir sollen nicht mitkriegen, was er sagt.
Bahadurs Ma, Darulalu und meine Ma drängeln sich durch die Menge zu uns durch.
»Was ist das? Was ist das?« fragt Ma.
»Eine Plastikdose mit Sachen, die anscheinend den verschwundenen Kindern gehört haben«, erklärte Flaschenbadja.
Ma greift nach dem Haarband.
»Leg es wieder zurück«, sage ich. »Das sind Beweisstücke.«
»Wir sind hier nicht in deiner blöden Sendung«, schreit sie mich an. »Was ist bloß mit dir los? Ich kann diesen Unfug nicht mehr hören.«
Ma weiß, dass ich an Didis Verschwinden schuld bin. Heiße Tränen steigen mir in die Augen. Papa zieht mich an sich.
»Bahadur?« fragt Bahadurs Ma.
Der Flaschenbadja reicht ihr die Dose. Sie wühlt darin und sagt, »Hier ist aber nichts, was ihm gehört.«
»Möglich. Das, was rausgefallen ist, als die Kinder damit gespielt haben«, erklärt der Flaschenbadja.
»Sie meinten es nicht böse. Es sind ja noch Kinder. Sie hatten keine Ahnung, was es war.«
Der Junge, der die Dose gefunden hat, berührt seine Perlenkette, als müsste er sie verteidigen.
»Wo habt ihr das gefunden?« fragt Bahadurs Ma die Müllkinder.
»Bringt mich hin.«
Zwei Kinder machen sich auf den Weg durch den Müll. Bahadurs Ma hebt den Saum ihres Sari an und folgt ihnen. Darulalu geht mit ihr. Aber dann stürzt er und sie muss ihm hochhelfen. Das kann dauern.
Wir haben aber keine Zeit. Wir müssen den Ringer finden. Er hat Runo Didi.
Papa, sage ich, habe den Mann an Dutarams Teestand gesehen.
Dann werfe ich einen Blick auf Ma. Sie ist kurz davor, mich erneut anzuschreien, deshalb fasse ich mich kurz. Ich glaube, er wohnt in der Nähe vom Shaitani-Ada. Wir sollten da hingehen.
Es ist bloß eine Vermutung. Weil aber die Kinder dort verschwunden sind, muss er wohl in der Nähe wohnen.
»Meine Kinder gehen mit euch«, sagt der Flaschenbadja. »Sie werden ihn wiedererkennen, wenn sie ihn sehen. Stimmt doch, oder?«
Die Kinder nicken.
Aber sehr zuversichtlich scheinen sie mir nicht.
Quarter erzählt uns, dass er die Polizei angerufen hat. Sie wollen mit Bulldozern anrücken, um die Müllkippe besser durchsuchen zu können. Aber die Bulldozer sind dazu da, Häuser abzureißen, nicht um nach Runodidi zu suchen. Sie ist nicht auf der Müllkippe. Der Kidnapper gehört zu eurer Partei, sage ich zu Quarter, bevor Ma es verhindern kann. Du kennst ihn, er sieht aus wie ein Ringer.
Das glaube ich nicht, sagt Quarter.
Und er sagt es ganz ruhig, aber er hat die Fäuste geballt und seine Knöchel sind weiß.
Er arbeitet im Golden Gate, wohnt aber im Bastille, fahre ich fort. Er war auf der Puja des Prügelbaba. Ich habe gesehen, wie er sich mit deinem Vater unterhalten hat.
Es gibt jede Menge Leute, die sich mit meinem Vater unterhalten. Wir sehen uns mal auf dem Ada um. Okay, Jay?
Sagt Papa. Fast so, als täte ich ihm leid.
Ich warte hier auf die Polizei, erklärt der Flaschenbadger.
Ich werfe einen Blick auf die Dose in seinen Händen. Unmengen von Fingerabdrücken sind jetzt da drauf und haben die des Entführers vermutlich verwischt.
Solltest du nicht besser hierbleiben?
Sagt Papa zu Quarter, als er uns mit seiner Gang folgt. Auf uns hört die Polizei nicht, aber dir werden sie zuhören. Quarter fuchtelt mit seinem Handy vor Papas Gesicht herum.
Sie sagen mir Bescheid, wenn sie da sind. Es wird eine Weile dauern, besonders wenn sie erst noch die Bulldozer anfordern müssen.
Er winkt mich mit seinem gekrümmten Zeigefinger zu sich.
Wie heißt der Entführer?
Weiß ich nicht.
Ich rechne damit, dass er mir gleich eine reinhaut, aber dann lässt er mich zu Papa und Ma zurückgehen. Die Menschen, die in der Nähe des Ada wohnen, erzählen uns, dass es nur einen Hatakata in der Nachbarschaft gibt und zeigen uns sein Haus. Wir klopfen an die Tür. Ein schwarzes, mit Schlamm bespritztes Fahrrad lehnt an der Hauswand neben einer Reihe von leeren Kanistern. Der Ringer kommt raus und macht ein finsteres Gesicht.
Das ist er,
flüstere ich Papa zu.
Das war er, bestätigt der Junge mit der Perlenkette und nickt heftig. Nehmt ihn fest,
sagt das Mädchen mit dem Hubschrauber und sieht mich traurig an. Quarter und seine Gang packen den Kerl am Kragen. Er ist kräftig und schüttelt sie einfach ab, sodass sie alle übereinander fallen.
Was wollt ihr von meinem Mann?
Schreit eine Frau, die aus dem Haus kommt und dem Ringer zu Hilfe eilt. Ihr Sari sitzt schief und ihre Armreifen klirren, als sie den Ärmel seines T-Shirts packt. Wir sind genug, um den Ringer einzukreisen. Er schafft es nicht, uns alle abzuwehren. Papa, Ma und ich stürzen in sein Haus. Da drin muss Runodidi sein. Das Haus besteht aus einem einzigen Zimmer, wie unseres. Und Didi ist nicht da. Ma unterdrückt einen Schrei und schleppt sich wieder nach draußen. Jemand macht das Licht an. Ich sehe unter dem Charpai nach und ziehe ein paar Behälter raus. Quarters Vasallen öffnen Mehltüten und schütten den Inhalt auf den Boden. Dosen werden scheppernd geöffnet. An die Wand genagelte Regale krachen zu Boden. Stimmen umkreisen mich wie Rauchschwaden. Ich rutsche auf Salz und Zucker aus. Trotzdem krieche ich überall auf dem Boden rum und suche in jedem Winkel nach Spuren. War Runodidi hier? Ich kann es nicht sagen. Papa und jemand anders, es ist der Bügelwalla, durchwühlen die Wäsche im Haus, egal ob sauber oder schmutzig. Andere wollen auch rein, aber es ist zu voll. Anschals Papa bittet einige von uns, nach draußen zu gehen, damit er nach den Sachen seiner Tochter suchen kann. Ich gehe raus. Papa hält meine Hand. Die Luft ist zäh und erfüllt von Geschrei, Flüchen und Pöbeleien. Quarters Männer haben die Hände des Ringers mit einem Seil gefesselt. Am Handgelenk trägt er seine goldene Uhr. Sie ist kaputt. Hektik bricht aus. Fäuste werden geballt, Muskeln gespannt. Beine und Arme fliegen durch die Luft und schlagen auf ihn ein. Die Schläge hören sich an wie die blutigen Hackbeile, die in Afsal Chachas Metzgerei im Butbazar das Fleisch zerteilen. Mein Herz pumpt das Blut viel zu schnell in meine Ohren. Die Frau des Ringers schreit und jammert. Eine andere Frau packt sie an der Gurgel und sagt, sie soll Ruhe geben oder es passiert was. Das Fahrrad, das ich vorhin gesehen habe, liegt inzwischen auf dem Boden. Der Rahmen ist verbogen, die Reifen sind aufgeschlitzt.
Ich erinnere mich an die Kratzspuren auf den Armen des Ringers, die ich an Dutarams Teestand gesehen habe. Ob sie von Bahadur und Omwir stammen, als sie versucht haben, sich aus seinem Griff zu befreien? Inzwischen haben die Leute ihn böse zugerichtet. Sein Körper ist von Schürfwunden und Prellungen bedeckt. 4 Polizisten tauchen auf, darunter die beiden, die ich schon so oft gesehen habe. Quater führt sie ins Haus des Ringers und spricht mit ihnen. Der leitende Beamte würdigt Bahadurs Ma keines Blickes, obwohl er ihre Goldkette angenommen hat. Das Eintreffen der Polizei ändert nichts an der ungeheuren Wut in der Gasse. Der Ringer krümmt sich unter Tritten und Schlägen, die kein Ende nehmen wollen. Alles geschieht jetzt in Zeitlupentempo. Der Smog nimmt ab, dann wieder zu. Das Licht wird blau und grau. Ein Mann kratzt sich unter den Achseln. Stimmen zerreißen die Luft, fragen, könnten die Kinder... Nein, nicht tot. Das Summen in meinen Ohren wird lauter. Blut spritzt aus den aufgeplatzten Lippen des Ringers, aber er sagt kein Wort. Wo sind die Kinder? Fragen die Männer, die auf ihn einschlagen. 1000 Fragen, und er schweigt weiter. Ich stelle mich in die Nähe von Quater. Er erzählt dem Beamten gerade, dass der Ringer Varun heißt. Man hat ihn bei mehreren Events der Hindus Samaj gesehen, aber weder sein Vater noch er kennen ihn. Der Polizist stellt den Müllkindern ein paar Fragen. Wer von euch hat gesehen, wie Varun die Plastikdose versteckt hat? Was war drin? Sie machen sich keine Notizen, wie Paris es getan hätte. »Wo ist Runu Didi?« schreie ich. Die Worte in meinem Mund schmecken nach Rost. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Ich kann nicht wie ein Detektiv denken, denn ich bin keiner. Die Polizisten sehen kurz zu mir rüber und dann wieder weg. Der Pradhan kommt in einer Fahrradrikscha. Die Polizisten scharen sich im Halbkreis um ihn. Er legt die Hände zusammen und sagt, »Danke, dass ihr gekommen seid.« »Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der unseren Baba verehrt, ein Verbrecher ist«, meint der Pradhan. »Als Ishwar angerufen hat, um es mir zu erzählen, war ich erschüttert.« »Ich weiß nicht, wer Ishwar ist. Doch dann wird mir klar, es ist Quater.« Der Pradhan geht zu meiner Ma und Bahadurs Ma. Beide stehen auf. Anschas Papa und der Bügelwaller stolpern mit leeren Händen aus dem Haus des Ringers. »Er ist Ihr Freund«, sage ich, und schiebe die Beine der Erwachsenen beiseite, damit der Pradhan mich sehen kann. »Der Ringer Varun. Ich habe gesehen, wie Sie sich mit ihm unterhalten haben. Fragen Sie ihn, wo er meine Didi eingesperrt hat.«
»Ishwar hat mir erzählt, dass Varun gelegentlich für die Samaj gearbeitet hat«, sagt der Pradhan an die Menge gerichtet, nicht an mich. »Aber die Samaj hat viele Mitglieder. Und ich unterhalte mich mit vielen Leuten. Ich glaube nicht, dass ich diesen Mann persönlich kenne.«
Er sieht Varun nicht mal an.
»Ich versichere euch, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Ihr habt mein Wort.«
»Aber wo ist meine Tochter?« fragt Ma. »Und mein Sohn?« fragt Bahadurs Ma. »Wieso waren ihre Sachen in der Plastikdose?« will ich wissen.
»Alles zu seiner Zeit«, sagt der Pradhan.
»Wollen Sie warten, bis wir alle tot sind?« fragt Ma.
Ihre Worte sind leise, aber deutlich.
»Wäre das ein guter Zeitpunkt, um endlich was zu unternehmen?«
Die Polizei legt Varun und seiner Frau Handschellen an und erklärt, man werde beide zur Müllkippe bringen. »Er wird uns zeigen, was er noch alles dort versteckt hat«, erklärt uns ein Polizist. »Da die Kinder nicht hier im Haus sind, er aber von jedem entführten Kind ein Erinnerungsstück behalten hat, gibt es nur eine logische Erklärung für das, was er mit ihnen angestellt hat.«
»Was erwarten Sie denn zu finden?« fragt der Bügelwaller meinen Papa, als wir dem Beamten folgen. »Unsere Kinder sind da nicht.«
Er weiß, wonach sie suchen. Wir alle wissen es. Wir hören ja, was die Polizisten, Varun und seine Frau für Fragen stellen.
»Habt ihr sie zerstückelt und auf die Müllkippe geworfen? Habt ihr sie den Schweinen zum Fraß vorgeworfen? Raus damit, du Wichser! Ich werde dich schon zum Reden bringen.«
Die Leute strömen aus ihren Läden, um uns zuzusehen. »Was ist denn los?«, fragen sie. Die muslimischen Ladenbesitzer knautschen ihre Scheitelkäppchen zu kleinen Knäueln, wenden sich ab. »Runu Didi lebt«, sage ich zu Papa. Warun muss Didi irgendwo versteckt haben, vielleicht in einer verlassenen Fabrik oder einem Lagerhaus. Ein Menschenhändler verkauft die Menschen, die er entführt, er tötet sie nicht. An wen hat er Didi verkauft? Oder ist er am Ende doch ein Djinn in Menschengestalt? Papa drängelt sich vor und packt Warun am Ellbogen.
»Meine Tochter Runu, wo ist sie?«
Blut läuft über Waruns verletztes Gesicht und tropft auf seinen Pullover. Er sieht Papa mit seinen geschwollenen Augen an und grinst. Auf der Müllkippe befragen die Beamten noch einmal den Flaschenbadger und die Müllkinder. Die blaue Plastikdose ist inzwischen in den Händen der Polizisten gelandet. Keiner von ihnen trägt Handschuhe. »Woher hat dein Mann das alles?«, fragt ein Polizist Waruns Frau. »Wir haben nichts damit zu tun«, antwortet sie. »Wo habt ihr sie vergraben?«, fragt ein anderer Polizist. »Nirgendwo. Wir wissen von nichts«, sagt sie. Der Pradhan setzt keinen Fuß auf die Müllkippe. Anscheinend hat er Angst, er könnte sich die Hose unter der Kurta schmutzig machen. Stattdessen führt er Gespräche auf seinem Handy, eins nach dem anderen. Quarta übermittelt seine Botschaften an die Polizisten und umgekehrt. »Ich begreife nicht, warum Sie Ihre Zeit damit verplempern. Mir platzt gleich der Kopf. Ich spreche ein Müllkind an, das vorbeikommt. Liegen die verschwundenen Kinder auf der Müllkippe?«
»Glaubst du im Ernst, wir hätten euch davon nicht erzählt?«
Ein Polizeijeep rollt auf die Müllkippe zu. Der Motor stottert. Dahinter kommt ein gelber Erdbagger und ein Mannschaftswagen mit Schutzgittern vor den Scheiben. Mehr Polizisten und Polizistinnen, als ich jemals gesehen habe, steigen aus dem Mannschaftswagen und stampfen durch den Müll. Die Buchstaben P und O auf der Seite fehlen.
»Ruft Chandnis Vater an«, sagt ein Mann zu einem anderen. »Er muss auf der Arbeit sein. Er hat gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben, falls es Neuigkeiten gibt.«
»Mach du das«, sagt der andere. »Ich habe seine Nummer nicht.«